FIPS ist eine Produktion des Freien Radio Göppingen e.V. Wir sind zu empfangen im Landkreis Göppingen auf 89.0, im Kabel auf 99.2 und weltweit im Internet unter radiofips.de. Verantwortlich für den Inhalt der einzelnen Sendungen sind die jeweiligen Redakteure und Moderatoren.
FIPS und das Radio lebt.
Durchblick. Berichte, Details, Hintergründe. Auf Radio FIPS.
Ich begrüße die Hörer der Sendung Durchblick. Am Mikrofon ist Karin Schaffer und wir haben heute das Thema Katastrophenmedizin. Ich habe dazu als Gast im Studio Dr. Johannes Schardt. Er ist ärztlicher Leiter der Stiftung des Deutschen Instituts für Katastrophenmedizin in Tübingen. Er arbeitet als Notarzt hier in der Region und ist Dozent. Hallo, ich grüße Sie.
Ja, herzlichen Dank für die freundliche Einladung und es freut mich sehr, dass ich heute hier sein darf.
Wir haben ein sehr spannendes Themenfeld. Sie waren ja im Ausland von 2009 bis 2017, Kenia, Irak, Jordanien, Kurdistan und nur einige zu nennen. Sie haben vielfältige Erfahrungen damit gesammelt, aber schauen wir uns erstmal die Anfänge an, nämlich die Ausbildung. Ihr Vater selbst war oder ist im katastrophenmedizinischen Bereich tätig, Augenarzt in Indien. Und Sie haben von zu Hause da sehr viel mitbekommen. Die Ausbildung in Bonn gemacht und Sie geben jetzt auch noch auf Ihrer Homepage einige Hinweise den jungen Chirurgen, was da zu beachten ist. Und ich hatte unter anderem gelesen, diese jungen Chirurgen durchlaufen eine exzellente Ausbildung. Insbesondere der laparoskopischen Therapieverfahren. Das müssen wir natürlich für die Hörer jetzt erklären. Das ist die Schlüssellochchirurgie. Tja, und danach wird dieser Bereich zum Beispiel überhaupt nicht mehr angewendet. Aus hygienischen und logistischen Gründen wird da im Einsatz bewusst darauf verzichtet. Ja, das ist natürlich auch selbstsprechend und es wird auf rein konventionelle Techniken zurückgegriffen. Sie haben aber auch zwei, soweit ich weiß, Ärzte im Irak selbst ausgebildet und trainiert, die Sie auch später dann als Kollegen wertschätzten. Was können Sie den Hörern zu diesen Ausbildungen und den Angeboten sagen?
Ja, das ist ein sehr spannendes Thema, denn eine Katastrophe per se erfordert oftmals sehr viele verschiedene medizinische Fachdisziplinen. Also es sind bei weitem nicht nur die Chirurgen, sondern es braucht selbstverständlich auch alle anderen Fachdisziplinen oder ärztlichen Disziplinen mit dabei. Die innere Medizin, die Notfallmedizin, Anästhesie selbstverständlich, das ist das ganze Spektrum dabei, Pädiatrie, Gynäkologie und das, was wir eben insbesondere bei den chirurgischen internationalen Einsätzen sehen, ist, was Sie schon angedeutet haben, dass wir eine gewisse Inkompatibilität haben zwischen der Ausbildung, die wir hier in Deutschland ganz regulär durchlaufen als junger Chirurg. Die haben das laparoskopische Ausbildungsverfahren angesprochen, diese Schlüssellochtechnologie. Das ist tatsächlich so, dass wir das im Einsatz nicht einbringen können in den Feldhospitälern, in den betroffenen Krankenhäusern, weil zum einen die Infrastruktur vor Ort nicht gegeben ist. Man denke zum Beispiel auch an die ganzen Materialien, die man dazu braucht. Da kann man nicht schnell einen Paketboten bestellen, um irgendwelche Schläuche oder anderes nachzuholen. Und das andere ist, dass man eben dann sehr langen Ausbildungs- oder Trainingsweg auch braucht. Deswegen wird in diesen internationalen Einsätzen eigentlich nur konventionell chirurgisch operiert. Und das erfordert eben auf der einen Seite, dass man zum Beispiel Ausbildungen macht in der Allgemeinchirurgie, aber auch in der Unfallchirurgie. Und es fragt dann einen vor Ort keiner, ob du jetzt Allgemeinchirurg oder Unfallchirurg bist, sondern wenn der erste Patient da ist, also die erste Patientin, das ist oftmals eine Sektion zum Beispiel, eine Entbindung, die man dann machen soll, da kommt man dann sehr schnell ans Limit und muss das eben versuchen, in Kursen vorher auch zu trainieren, wie man in solchen Situationen auch umgeht. Und das ist schon so, dass das Rote Kreuz oder auch Ärzte ohne Grenzen als Hilfsorganisation diese Kurse auch anbieten. Ja. Aber es ist dann so, dass man wirklich versuchen muss, diese Expertise sich im Einsatz auch zuzulegen. Es gibt da leider noch viel zu wenige Trainingsprogramme auch auf internationaler Ebene, wo man mittelfristig mit einem erfahrenen Chirurgen zum Beispiel auch rausgeht gemeinsam und dort eben die Therapieverfahren auch anwendet. Standards, SOPs, also sogenannte Standing Operating Procedures, das gibt es für diese Einsätze, aber das praktische Training, das manuelle Training, das bedarf der weiteren Entwicklung und Ausbildung auch. Und hier in Deutschland ist es so, dass zwar wir auch Notärzte haben, aber da ist zum Beispiel der Aspekt der Katastrophenmedizin, der ist leider nur sehr untergeordnet, was da an Ausbildung da ist. Das ist bestenfalls unter ferner Liefen. Das sind nur wenige Aspekte, die da herankommen, und zum Beispiel die Triage. Wie tut man die Kritikalität der Patienten einordnen, also eine Art Scoring zu machen, wie krank, wie kritisch krank ist der Patient tatsächlich in dieser Triage. Das wird in Übungen oder auch in der Theorie viel zu wenig gelehrt. Und zum Beispiel auch in der medizinstudentischen Ausbildung, die wir hier in Deutschland in vielen Fakultäten auch haben, ist die Katastrophenmedizin ein Aspekt, der vollkommen untergeht. Es ist zwar mal beschlossen worden, es gibt ein Curriculum vor fast 10 Jahren. Das kommt aber leider nicht zur Anwendung in fast sämtlichen Fakultäten deutschlandweit. Und das ist bedauerlicherweise ein großes Defizit, das wir hier in Deutschland auch haben, dass diese Aspekte nicht gelehrt werden, um da eben auch ein Risikobewusstsein in den medizinischen Fachkreisen auch zu entwickeln. Und ähnlich ist es zum Beispiel auch in der akademischen Forschung. Auch da hinken wir im internationalen Bereich in Deutschland erheblich hinterher. Wenn man Disaster Medicine zum Beispiel im angloamerikanischen Raum oder australopazifischen Raum anschaut, die sind wesentlich weiter. Klar, die haben viel größere Risikoexpositionen, was jetzt Naturkatastrophen auch betrifft. Die sind da ganz anders exponiert. Aber es ist eben so, dass die Forschung oder die Fachlichkeit da eben bei uns in Deutschland im internationalen Vergleich erheblich zurückliegt.
Herr Dr. Schad, Sie hatten vorhin das Rote Kreuz angesprochen, für das Sie tätig sind, ehrenamtlich. Das möchten wir auch nochmal betonen. Ja, Rotkreuz, wie ist das organisiert? Und ich möchte natürlich auch noch fragen, die Rot-Halbmond-Bewegung. Was kann man da so ein bisschen zusammenfassend dazu sagen?
Also für mich persönlich spannend ist der Aspekt, dass das Rote Kreuz tatsächlich eine Organisation ist, die weltweit verortet ist. Also quasi jedes Land der Erde hat eine eigene Rotkreuz-Gesellschaft. Und die gemeinsame Matrix sind letztendlich die Prinzipien, zum Beispiel Neutralität, Unabhängigkeit von der Staatlichkeit auch und einige Aspekte mehr. Und auf dieser gemeinsamen Matrix wird quasi diese Arbeit als Hilfsorganisation im eigenen Land auch umgesetzt und muss in den internationalen Standards auch genügen. Und das hat natürlich auch immer eine erhebliche kulturelle Einfärbung mit dabei. Das heißt, Rotkreuz auf den Philippinen sieht anders aus als Rotkreuz in Mosambik. Und das kennenzulernen in diesen Einsätzen, das ist eine sehr spannende Sache auch, wie das die eigenen Nuancen eben auch umgesetzt werden. Und der Rot-Halbmond-Bewegung kommt letztendlich von dem Aspekt, dass man das Rotkreuz-Zeichen ist ja auch vom Labeling, ist ja eines der bekanntesten Zeichen weltweit, neben Coca-Cola und anderem als Symbolon. Und das ist aber besonders geschützt eben durch die Genfer Konventionen als Schutzzeichen im Konfliktfall. Und das ist natürlich so, dass in die muslimischen Länder das Kreuzzeichen für sich nicht akzeptieren konnten, damals in der Türkei über den ersten Krieg. Und haben das dann quasi umgemünzt in den roten Halbmond und das als Schutzzeichen. Und das ist nach der Genfer Konvention auch anerkannt, ebenso wie der rote Kristall. Und das ist eigentlich dann maßgeblich für die Konfliktparteien, dass man sieht, wenn ein Hospital mit diesem Emblem geschützt ist oder das oben auf dem Dach oder als Flagge vor dem Haus hat, dann ist dieses Hospital eigentlich sakrosankt. Das heißt, man darf da nicht das als Kriegseinrichtung werten, sondern das ist besonders geschützt. Da müssen eigentlich die Kriegsparteien einen Bogen drumherum machen und das darf eigentlich nicht angegriffen werden. Die Realität dieser Tage ist leider eine andere. Trotzdem, dass wir die bestehenden Genfer Konventionen haben, die Gesetze haben, die im Kriegsfall das auch schützen, sind leider die Kriegsparteien zunehmend dahingehend unterwegs, dass auch Krankenhäuser angegriffen werden, sehr wohl mit offensichtlich oder dass man da vermutet, dass irgendwelche Rebellen drin sind. Ja, das ist eben sehr dramatisch, zum Beispiel in Idlib dieser Tage auch. Also das ist ein großes Problem und wir sehen da im Moment, kann als Rotkreuzbewegung immer nur an die politisch Verantwortlichen appellieren, diese Konventionen auch, die sie selber unterschrieben haben, als Staatlichkeit, diese Konventionen auch zu respektieren.
Herr Dr. Schad, Sie hatten ausgeführt, diese Rotkreuzbewegung Aber es gibt natürlich jede Menge andere Möglichkeiten, auch als Arzt tätig zu werden, zum Beispiel bei Ärzte ohne Grenzen. Aber es gibt Vor- und Nachteile für jede einzelne Organisation. Und gerade was die Rotkreuz-Bewegung, sage ich mal, oder Einrichtung anbelangt, ist es relativ einfach, hier zu arbeiten. Denn nehme ich das Beispiel Folteropfer vor Ort. Man geht rein, ja, man dokumentiert das nur und kann wieder rausgehen. Wird nicht belangt, dass man da als unerwünscht gilt. Wie sehen Sie das?
Ja, Sie sprechen Ärzte ohne Grenzen an. Das ist ja in den späten 60er, 70er Jahren gegründet worden. Die Ärzte ohne Grenzen waren ursprünglich auch Rotkreuzärzte gewesen. Das Gründungskomitee, die damals in der sogenannten Biafra-Krise gearbeitet haben. Und das war eben dann auch quasi eine Art Völkermordsituation, wo systematisch ausgehungert wurde. Und da haben dann die ärztlichen Kollegen damals gesagt, dass diese Vertraulichkeit, die wir eigentlich vertraglich gewährleisten, die können wir eigentlich nicht mehr machen. Wir müssen das aussprechen, wie die Situation vor Ort auch ist, und auch anklagen, wer hier als staatliche oder Rebellengruppen verantwortlich ist. Und das haben sie auch gemacht mit Bernhard Kouchner. Und das bis heute eben Ärzte ohne Grenzen sehr deutlich auch berichtet über die Konflikte, über die Probleme, die es vor Ort auch gibt, während das Rote Kreuz, also insbesondere das Internationale Komitee vom Roten Kreuz in Genf, eben nur um den Aspekt der Vertraulichkeit eben dann auch Zugang zu Gefängnissen bekommt, um diese Kriegsgefangenen auch besuchen zu können, egal ob im Irak oder in Gazastreifen oder anderen Plätzen weltweit. Und eben aber dann nur auf diese Einzelfälle dokumentieren kann. Und das wird auch quasi in Genf gesammelt, diese Informationen. Aber sie werden eben der Öffentlichkeit nicht zur Verfügung gestellt. Und das muss man auch ein bisschen aushalten können, ja, wenn man diese Arbeit macht. Ist aber natürlich sehr spannend. Und in einigen Ländern hat man einen gewissen diplomatischen oder semidiplomatischen Schutz auch, dass man da eben über diese Arbeit auch ausführen kann, ohne tatsächlich belangt zu werden.
Natürlich, Dr. Schad, kommen Sie ohne ethische Richtlinien nicht aus. Ich hatte in Ihrem Vortrag im Rotkreuzmuseum in Geislingen erfahren, dass es ein ethisches Dilemma gibt, etwa bei der Intensivmedizin. Kann man sie anbieten oder nicht? Man kann sie nicht anbieten, denn es bindet 4 bis 5 Personalkräfte. Ja, wie sieht da die Erstbehandlungsqualität aus und die ethischen Richtlinien? Womit werden Sie bestückt oder was nehmen Sie ins Gepäck mit? Ja, und wie sieht es dann vor Ort aus? Welche Herausforderungen stellt dann die Realität an Sie?
Ja, das ist eine sehr spannende Frage tatsächlich. Wie geht man damit um? Also wir sind froh, dass wir im Jahre 2019 sind. Denn wenn ich an meinen Alterspräsidenten Professor Bernd Domres denke, der in den 70er und 80er Jahren auch humanitäre Hilfe zum Beispiel auch geleistet hat, das nennt man heutzutage die Steinzeit der humanitären Hilfe. Und da hat sich, muss man wirklich sagen, in den letzten 10 Jahren ein erheblicher Quantensprung in der Qualitätsversorgung, der medizinischen Notfallversorgung auch etabliert. Das heißt, wir haben heute für die, egal jetzt ob Naturkatastrophen oder auch Konfliktsituationen, medizinische Standards, die eingehalten werden müssen. Und da ist zum Beispiel auf UN gibt es jetzt für die internationalen medizinischen Teams auch Qualitätsindikatoren, die sie vor einer Akkreditierung, vor einem Einsatz auch erfüllen müssen, damit sie überhaupt in den Einsatz gehen dürfen über die UN. Das heißt, man kann jetzt als private NGO nicht irgendein ein Land gehen und sagen, wir machen das jetzt. Passiert leider trotzdem, aber diese vorherige Akkreditierung gewährleistet auch einen gewissen Qualitätsstandard in der Notfallversorgung auch. Das schwieriges Beispiel ist sicherlich Haiti. Und danach hat man doch aus den Fehlern, aus den Schwierigkeiten, aus den Koordinationen, Informationspolitik auch gelernt und versucht das eigentlich in diesen Vereinten Nationen, in diesen Gesundheitsclustern dann auch besser umzusetzen. Was Sie ansprechen von der intensivmedizinischen Versorgung, das ist tatsächlich so, dass man da als Arzt auch wirklich lernen muss, mit sehr begrenzten Ressourcen vor Ort auch umzugehen. Und zwar wird versucht, auch in den Feldhospitalen ja intensivmedizinischen Standards besser zu machen. Das heißt eben auch mal ein Beatmungsgerät, ein Respirator auch mitzunehmen, im Equipment auch zu haben. Aber das ist tatsächlich das Problem der Personalreserve vor Ort auch. Ja, selbst wenn Sie mit lokalen Mitarbeitern, sprich Ärzten, Krankenschwestern auch immer arbeiten, ja, müssen, weil die können sie gar nicht alle international mitbringen, können die zum Beispiel mit den Gerätschaften oft gar nicht umgehen oder brauchen eine spezielle intensivmedizinische Schulung. Und das ist, wie Sie es angesprochen haben, ein 5 Pfleger oder Krankenschwester für einen Patient, das ist nicht zu leisten in so einem Setting. Das heißt, man versucht zu eruieren vor Ort, wo kann ich vielleicht den Patienten verlegen oder ausfliegen aus einer Situation, wenn das möglich ist. Aber letztendlich muss dann der Senior Medical Officer, also sozusagen der Chefarzt vor Ort, der leitende Arzt, entscheiden, wird noch zum Beispiel ein Beatmungsgerät angeschlossen oder nicht mehr. Und dann muss man sagen, wenn man die Ressourcen nicht hat, dann muss diese Entscheidung auch gefällt werden, dass quasi die Palliativmedizin in die Katastrophenmedizin auch integriert werden muss, ja, aus den genannten Gründen. Und das ist eine sehr schwierige Entscheidung, die man als Team dann auch ein Stück weit treffen muss, ja, weil man sieht, die Ressourcen sind nicht kompatibel mit dem Aufkommen, ja, und da ist immer ein Abgleich erforderlich und das kann durchaus eine sehr belastende Situation für den Einzelnen sein, aber auch das wird vorher in den Kursen versucht anzureisen. Die Realität dann vor Ort ist dann oftmals sehr viel schwieriger.
Für die Realität vor Ort brauchen Sie natürlich rechtliche Voraussetzungen. Welche sind das?
Also ob ein Einsatz zustande kommt, wird jetzt nicht zwingend in Berlin oder in Genf entschieden, also vom Deutschen Roten Kreuz oder Internationalen Roten Kreuz, sondern entscheidend ist eigentlich, dass entweder das Land vor Ort die Hilfe anfordert, also über die Regierungsersuchen macht an die Partnerregierungen oder eben die nationale Rotkreuzgesellschaft zum Beispiel ein International Appeal macht, also ein Appell an die anderen für die Unterstützung einer lokalen oder regionalen Katastrophe. Das heißt, dann wird eben versucht, diese Hilfe auch zu koordinieren intern, dass eben das nicht irgendwie jeder was macht, sondern das versucht zielgerichtet die Hilfe auch zu gewährleisten, entweder über finanzielle Aspekte oder über Personalgestellung oder Materialgestellung. Das kann sehr vielfältig sein und ganz wichtig ist auch, dass man nicht nur den Blick auf die Akutphase fokussiert und sagt, in 2-3 Wochen ist das sozusagen alles erledigt, sondern danach bereits in den Wiederaufbau investiert oder schaut, was ist da erforderlich. Und da ist es tatsächlich sehr wichtig, auch abzuwägen, wie setze ich meine begrenzten Ressourcen ein, tue ich das in die teure Akutmedizin oder Chirurgie investieren oder tue ich diese Ressourcen zum Beispiel in den gesundheitlichen Wiederaufbau von Basisgesundheitsstationen regionaler Art investieren, Krankenhäuser oder anderes. Das ist immer ein Abwägen und das ist sehr schwierig, weil wenn man sagt, nee, wir machen jetzt akut nichts, das ist natürlich zum Beispiel bei den Spendern dann schwer zu vermitteln, dass wir sagen, nee, wir gehen nicht in die Akutversorgung rein, sondern wir gehen erst in den Wiederaufbau nach 2-3 Monaten hinein, weil dann das Thema bereits wieder aus dem Blickfeld heraus ist und damit gar nicht mehr diese hohe Relevanz hat, die es in der Akutphase hat.
Herr Dr. Schardt, Sie haben die finanziellen Möglichkeiten angesprochen. Natürlich muss ich da einhaken und auch fragen. Zum einen die Institution, warum ist eine Stiftung notwendig? Warum wird das nicht einfach vom Staat alles selbst gemanagt und geleitet? Und ja, es geben sich so viele Fragen zu den finanziellen Gegebenheiten. Was können Sie den Hörern dazu sagen?
Also das Institut für Katastrophenmedizin hat die Stiftung letztendlich gegründet, um die Ausbildung für junge Ärzte, für Medizinstudenten zu verbessern in diesem Aspekt der Katastrophenmedizin. Ziel wäre eigentlich auch, ein Ordinariat für Katastrophenmedizin zu etablieren, um eben die akademische Forschung da auch zu forcieren. Und das bedarf eben eines langen Atems da und auch eines größeren Kollegenkreises, die sozusagen da mitziehen. In dieser Sache auch inhaltlich ist es ja doch sehr viele Facetten, die da zusammengeführt werden in dieser Fachdisziplin. Also wir denken da auch an chemische oder biologische Lagen, an radiologische Lagen, aber eben auch taktische medizinische Aspekte im Konfliktfall. Und da ist auch zivil-militärische Zusammenarbeit ein Aspekt. Ja, wie geht man mit den Kräften der Bundeswehr? Wo gibt es da Schnittstellen? Und das zu bündeln, dafür ist diese Stiftung gebildet worden. Und ansonsten die finanziellen Ressourcen für den Einsatz, das ist oft so, dass man auf staatliche Unterstützung tatsächlich angewiesen ist. Da ist bei internationalen Einsätzen ist dann immer das Außenministerium erstmal zuständig, während wenn es längerfristige Projekte sind, dann das Entwicklungshilfeministerium. Und findet auch immer eine Abstimmung statt zwischen Rotkreuz und anderen Hilfsorganisationen im Außenministerium. Auch wie kann man diese begrenzten Ressourcen auch sinnvoll einsetzen oder eine Akutoperation zum Beispiel auch direkt fördern oder anschieben. Weil wenn man erst wartet, bis man Spendengelder beieinander hat, dann braucht man eigentlich nicht losfahren, da ist das längst zu spät. Ja, denn das dauert ja zum Teil Wochen. Und da ist so eine Anschubfinanzierung auf jeden Fall auch gerechtfertigt, das zu machen oder zwingend erforderlich, um so eine größere Operation auch zu starten.
Es gibt dann natürlich auch Fonds. Und in welcher Form? Ja, wie kann man sich das vorstellen?
Also es ist so, dass quasi die Nationalgesellschaften, jetzt beim Roten Kreuz kann ich das zumindest sagen, auch internationalen Ebene in Genf einen Notfallfonds eben haben, dass man eben sofort zum Beispiel auch einen Flieger chartern kann, dass man Flüge buchen kann, die projektspezifisch auch sind. Das Personalrekrutierung muss ja auch erfolgen und die ganze Materiallogistik, Medikamente. Wenn man jetzt zum Beispiel an ein Feldkrankenhaus denkt, das sind über 180 Paletten, die da in einen Flieger, meistens so eine alte Iljuschow- oder Antonov-Maschine, verladen wird. Das heißt, da ist allein für einen Flug kommen schnell mal über 100.000 Euro auch zusammen. Und da, wie gesagt, zu warten auf Spendengelder, das geht nicht. Und deswegen hat man diese Notfallfonds auch gebildet, die diese Anschubmöglichkeiten auch geben. Und wenn das nicht direkt gebraucht wird, kann man das Geld zum Beispiel auch der jeweiligen Nationalgesellschaft direkt überweisen. Das heißt, die können dann vor Ort dieses Geld auch ansetzen, um Material zu kaufen, weil auch klar ist, dass im Katastrophenfall die Preise, ganz egal ob für Mietautos oder Baumaterialien oder anderes, exorbitant drauf knallen, ja, weil jeder auf diese Materialien angewiesen ist und Sachkosten verdrei- und vierfachten sich dann mindestens. Ja.
Aber wie ich aus Ihrem Vortrag noch weiß, also das Medikament wird aus Deutschland bezogen, um da also auch die Qualität zu sichern. Und natürlich ist das ein sehr, sehr aufwendiger Prozess. Also ich fasse das für die Hörer kurz zusammen. Im Katastrophenfall wird ein Spezialistenteam erstmal vor Ort geschickt. Die gucken sich die Situation an. Das heißt, wie weit sind die Gebäude noch begehbar? Sind die so zusammengefallen? Auch die Krankenhäuser, kann man da überhaupt noch arbeiten? Kann man da noch rein? Wie sieht das aus mit Wasser? Wo brauchen wir Filter? Ja, wie sieht die Infrastruktur aus? Und erst wenn das gewährleistet ist, bekommen Sie dann innerhalb von 2 bis 3 Tagen, soweit ich weiß, grünes Licht und können dann losfliegen und können dann sagen, okay, jetzt aber. Und wenn Sie dann vor Ort sind, dann ist es natürlich das Team, das gebildet wurde, das Sie auch bilden, muss dann sich mit ungewohnten Situationen auseinandersetzen. Sie operieren 12 bis 14 Stunden vor Ort. Das ist also wirklich eine wahnsinnige Leistung. Und es kommen natürlich auch Leute, ich hatte es aus Ihrem Vortrag entnommen, die zum Beispiel einen offenen Harnausgang haben oder ein Geschwür am Oberkörper, wo man eigentlich sagt, naja, das hat jetzt eigentlich nicht so mit dem gängigen Geschäft zu tun und was machen wir jetzt? Das ist meine Frage an Sie. Sie haben natürlich operiert, aber welche ethischen Voraussetzungen sind damit eingeflossen? Warum haben Sie das gemacht?
Ja, vielleicht darf ich zunächst auf den ersten Aspekt zurückkommen, das die Medikamente, weil das ist tatsächlich auch ein sehr heißes Thema oder ein schwieriges Thema. Da hat man auch aus der Vergangenheit gelernt. Früher hat man das ja in den 70er, 80er Jahren dann so gemacht, dass man angefangen hat, bei einer Katastrophe international hier in Deutschland irgendwelche Pakete zu packen, Medikamente, Antibiotika, irgendwelche Sammelsurien zusammengepackt und das dann losgeschickt. Das ist heute obsolet, das macht man nicht mehr. Zum einen aus Zollgründen und logistischen Gründen, das kriegt man sonst im Zoll gar nicht durchs Prozedere hindurch. Das heißt, es gibt fertig vorgepackte Kits, die sind auch definiert für welche Zielgruppe, also ich sag mal 10.000 oder 30.000 Betroffene. Das kann man entsprechend vorpacken und da sind zum Beispiel auch dann je nachdem Betäubungsmittel mit dabei, also Narkosemittel, anderes, um eben auch eine Schmerzbehandlung durchführen zu können. Und das geht eigentlich ganz gut, weil es standardisiert ist. Das heißt, dann nimmt zum Beispiel Ärzte ohne Grenzen das Gleiche, was das Rote Kreuz auch nimmt. Und das hat sich eigentlich sehr bewährt, diese Kits, die man da hat. Und das kann man dann je nachdem auch lokal an die lokale Bevölkerung, lokale Krankenhäuser, Einrichtungen auch spenden und weiß, dass die Qualität dann auch stimmt. Allerdings hat sich das Bild auch ein bisschen gewandelt in den letzten Jahren, dass die betroffenen Länder sagen, wir wollen eigentlich die Medikamente hier aus unserem eigenen Land haben. Das hat zum einen Beschriftungsgründe, weil wenn Sie ein deutsches Label haben oder ein englisches Label, das kann in einem arabischen Land oder in einem anderssprachigen Land, mit die andere Schriftzeichen drauf haben, unter Umständen gar nicht lesen, was da auf der Packung draufsteht. Und da muss man eben genau gucken, auch in Absprache mit den lokalen Gesundheitsbehörden, wie kriegen wir das hin, was ist legitim, was ist der Status Weil was von unserer Seite immer ein bisschen schwierig ist, ist, wenn man vor Ort dann anfängt, Medikamente zu beschaffen, da muss man gucken, welche Apotheke, welche Drugstores dann auch von der UN zum Beispiel lizenziert sind, dann kann man dort auch Material besorgen. Aber ansonsten bringen wir das ganze Material tatsächlich mit in den Einsatz und wissen, was wir dabei haben. Und das muss auch ausreichen für die ersten 3 bis 4 Monate, wie lang so ein Einsatz eben auch angedacht ist. Ein anderer Aspekt, was Sie angesprochen haben, diese Lageanalyse, das Assessment, das ist eigentlich auch ein ganz zentrales Element für eine erfolgreiche Einsatzgestaltung auch, weil wir sagen ja in der Medizin keine Therapie ohne Diagnose, ja, und dieses Assessment ist tatsächlich eine Lageanalyse, die man erstmal machen sollte oder muss, zwingend muss, weil am Anfang sieht alles furchtbar aus und sieht schrecklich aus und man muss ein bisschen warten, bis der Rauch verzogen ist, damit man tatsächlich einschätzen kann, wie gravierend das ist und wo stecken tatsächlich lokale Ressourcen auch da, die eine Gesellschaft immer hat auch ein Stück weit und wie kann man diese Ressourcen unterstützen. Ja? Das heißt, die Hilfe zur Selbsthilfe ist vor Ort eigentlich ein zentrales Element. Und es ist nicht unbedingt sinnvoll, alles von außen hereinzubringen, sondern man muss wirklich schauen, was kann man lokal unterstützen. Und dieses Assessment, diese Lageanalyse, teilt man ein bisschen auf in die Akutübersicht. Das heißt, da geht es mehr um eine Orientierung. Das muss aber dann gefolgt werden von weiteren Untersuchungen, wie Sie schon angesprochen haben, zum Beispiel bei Krankenhäusern. Wie stabil sind die? Und das kann ich als Arzt natürlich nicht beurteilen, ob eine Klinik in den nächsten 24 Stunden zusammenfällt, ja, weil sie baufällig ist durch das Erdbeben. Das heißt, da brauche ich zum Beispiel einen Ingenieur an der Seite, der das einschätzen kann und sagt, ja, kann man noch nutzen oder sagt, bloß nicht reingehen. Oder auch in Haiti war es so gewesen, dass selbst gute Gebäude, die noch gestanden sind, die Patienten gar nicht mehr reingegangen sind. Die heißt, die haben alle im Garten übernachtet, weil die sich in kein Zementhaus, in kein stabiles Gebäude überhaupt mehr reingetraut haben. Also das sind dann auch spezielle Besonderheiten, die dann auch vor Ort zum Tragen kommen. Aber dieses Assessment muss dann wirklich analysieren, ob für den Bereich Gesundheit, für den Bereich Wasser, Logistik, Kommunikation, anderes, was der Bedarf ist. Und dann wird in Genf zum Beispiel entschieden, okay, wir brauchen Trinkwasseraufbereitungsanlagen. Und dann ist es eben auch wichtig, dass nicht alle verschiedenen Nationen das parallel machen, sondern dass man sagt, okay, jetzt sind die Norweger dran oder jetzt machen die Kanadier oder die Kroaten oder die Filipinos. Ja. Und wer, was immer auch sehr sinnvoll ist, ist natürlich, je näher man dran ist, auch von der Region her. Also Sprachbarrieren sind immer oft ein großes Problem, auch in solchen Einsätzen. Aber das ist immer sinnvoll, zum Beispiel in Südamerika, wenn man Spanisch spricht oder Portugiesisch, die Abstimmung dann wesentlich einfacher auch ist. Und insofern ist das sehr wichtig für solche Einfälle auch zu machen. Den dritten Aspekt, was Sie auch noch angesprochen haben, ist diese Vielzahl auch von normalen Erkrankungen, die gar nicht in Zusammenhang sind mit der akuten Katastrophe. Also da gibt es für die Chirurgie gesprochen, die elektive, die planbare Chirurgie. Und das ist natürlich ein ganz erheblicher Aspekt auch. Wir haben ja global ein erhebliches Ausbildungsdefizit, zum Beispiel bei Chirurgen, Anästhesisten, Gynäkologen. Das sind ja allein nach UN-Zahlen fehlen aktuell bereits über 7 Millionen sogenannte Spezialisten. Und mit der demografischen Entwicklung, die ja doch weiter anhaltend ist, mit der Bevölkerungswachstum auch, hängt die Ausbildung erheblich hinterher. Auch interessant, dass da viel zu wenig Partnerschaften zum Beispiel existieren. Und die Hilfsorganisationen, Rotes Kreuz oder Ärzte ohne Grenzen, sind eigentlich keine akademische Institution, die jetzt spezifisch Universitäten zum Beispiel unterstützen würden, sondern deren Mandat sind eigentlich die most vulnerable, also die am ärgsten Betroffenen. Und das heißt, wir treffen, egal in welchem Einsatzland, in welchem Einsatzgebiet, auf ein erhebliches Stau an chirurgischen Operationen, die anstehen würden eigentlich unter normalen Bedingungen, von Leistenbrüchen über Karzinome, Tumore, alles was eben auch da ist, sind chronische Wunden. Und das muss man dann immer sehr genau im Einsatz abwägen, was kann man machen mit den Ressourcen, die man hat. Und wo muss man sagen, nein, das ist jetzt nicht zu machen in der Akutversorgung, in der Akutphase, vielleicht in 2, 3 Wochen. Aber das ist auch für das chirurgische Team oder die Entscheidungen treffen müssen, immer wieder auch eine schwierige Abwägung. Wen nimmt man tatsächlich dran und wen muss man sagen, vertrösten und sagen, vielleicht später oder andere gar nicht. Und das ist eine zum Teil sehr unangenehme Entscheidung, weil dann natürlich die Betroffenen auch sehr frustriert sein können und sagen, warum werde ich jetzt hier nicht versorgt? Und das ist schwierig zu erklären zum Teil.
Herr Dr. Schardt, ich komme zu meiner letzten Frage. Und zwar, was ist mit einem Notarzt vor Ort in den Krisenregionen möglich und was nicht? Sie hatten im Vortrag gesagt, man erreicht 70-80%. 100% ist auch längerfristig nicht möglich, trotz Wochenendschichten und wegen der Verweildauer. Wo setzen Sie die Latte an? So möchte ich mal fragen.
Ja, das ist tatsächlich so, dass man mit begrenzten Ressourcen arbeiten muss. Ja, man hat nie die volle Versorgungssituation wie jetzt hier in Deutschland, in Stuttgart oder Tübingen, wo sie Häuser der Maximalversorgung haben mit Neurochirurgie oder Thoraxchirurgie und dort eben auch Operationen, intensivmedizinische Nachversorgung nach Operationen eben auch gewährleisten können. Das eine ist natürlich die Regionalität, dass man oftmals in der Pampas dann auch unterwegs ist, also fernab vom Schuss. Das heißt, manche Menschen wissen auch gar nicht, dass man vor Ort erst da ist. Das verbreitet sich dann erstmals durch die Buschtrommel oder muss kommuniziert werden, eben auch über Radio oder andere Informationswege. Und manche bringen aber auch gar nicht ihre Angehörigen in eine Klinik, weil sie sich zum Beispiel auch quasi schämen, ja, wenn Behinderungen oder psychosoziale Probleme da auch oftmals dahinter stehen und dass sie auch Angst haben oder auch ein gewisses Misstrauen manchmal auch vor westlichen Einsatzkräften, sage ich mal, das gibt's natürlich auch. Und insofern ist das nie so, dass man sagen kann, dass man eine flächendeckende Versorgung für die betroffene Bevölkerung auch gewährleisten kann. Und das heißt, das ist natürlich auch eine gewisse Enttäuschung da, vielleicht auch bei den lokalen Gesundheitsbehörden, weil man muss auch sehen, im Katastrophenfall sind die vor Ort auch schon maximal overwhelmed, also belastet, ja, durch solche Ereignisse und oftmals auch selber betroffen mit eigenen Angehörigen, die zum Beispiel zu Tode gekommen sind. Das kann es auch geben. Und das heißt, da, wenn man 70% sozusagen im Einsatz erreicht von den Zielen, die man sich gesteckt hat, das ist schon eigentlich ein sehr bemerkenswerter Fokus, Linie, die man da erreichen kann. Aber 100%, das ist definitiv nicht zu schaffen. Und da ist es eben dann die Abstimmung mit anderen Organisationen oder Institutionen vor Ort eben auch eminent wichtig, weil 3 Monate ist ein relativ kleines Fenster und man muss das auch von Anfang an mit den lokalen Mitarbeitern zum Beispiel sehr offen kommunizieren, dass man sagt, okay, wir sind 3 Monate da, aber danach müsst ihr auch wieder in euren bisherigen Arbeitsumfeld weiterarbeiten. Und da ist die Transparenz eben auch sehr, sehr wichtig, dass man das nach außen kommuniziert und sagt, ab April sind wir wieder weg, ja. Und wie geht's dann weiter? Und da diese Abstimmung ist sehr, sehr wichtig, dass man zum Beispiel auch Material dann übergibt, was die weiterverwenden können, also sinnvoll weiterverwenden können, weil wenn das nur irgendwo in einem Warehouse, also in einer Lagerhalle abgestellt wird und dann dort verrottet, dann ist gar nichts gewonnen. Und insofern muss man sich von Anfang an klar machen, wenn man ein solches Projekt plant, wie geht man aus dem Projekt auch wieder raus? Und da laufen eben auch von Anfang an die Kontakte mit den Gesundheitsverantwortlichen vor Ort, wie man das halbwegs sinnvoll auch gewährleisten kann. Nicht immer perfekt, definitiv nicht, aber so ist es. Ja,
ja, Dr. Schad, wie gehen wir aus dieser Sendung raus? Ja, machen Sie einen Vorschlag.
Ja, das ist... die Arbeit fürs Rote Kreuz ist für mich weiterhin auch sehr spannend, obwohl ich das jetzt seit vielen Jahren mache. Und es ist tatsächlich so, mit jedem Einsatz lernt man auch wieder was dazu. Neue Aspekte von der Ablauforganisation, aber auch eben der Kooperation mit den verschiedenen Nationalgesellschaften auch im internationalen Bereich. Und das ist für mich dann auch wieder Motivation, wenn man hier zurückkommt, auch in der lokalen Bereitschaft vom Roten Kreuz zum Beispiel weiter zu schaffen. Und wenn es auch mal wieder mühsam ist oder man Samstagabend ran muss und man sagt, ah, ich hätte eigentlich Zeit, was anderes zu tun oder dann trotzdem einen Dienst zu absolvieren, das ist dann schon auch wieder diese Motivation, die da ist, weil man dann in einem Netzwerk, in einem gedanklichen Netzwerk auch international tatsächlich verortet ist auch. Und das individuelle Engagement bleibt die treibende Kraft. Ja, es ist nicht zwingend das Geld, sondern die Entscheid oder der da aktiv auch zu sein. Und trotzdem Aufgaben, die man sonst alle übers Jahr hat und Familie und Sonstiges, das ist letztendlich das Entscheidende, dass man selber tätig wird. Und von der Unterstützung her, wenn man das selber nicht kann, natürlich, es gibt die Möglichkeiten, die internationale Katastrophenhilfe auch zu unterstützen. Ja, es gibt verschiedene Netzwerke, Aktion Deutschland hilft. Das ist mehr auf Bundesebene, wo man sich auch einbringen kann. Weil eins ist auch klar, von Steuergeldern, das ist nicht die alleine Finanzierung solcher Einsätze. Das ist eine Anschubfinanzierung, ja, um sowas laufen lassen zu können. Aber das steht und fällt letztendlich natürlich mit dem Einbringen persönlicher Ressourcen, also mit Spenden an solche Ansätze. Und insofern kann ich nur appellieren, das mitzutragen, mitzustützen oder eben auch selber zu prüfen, wenn man gewisse Qualifikationen oder Eigenschaften mitbringt. Das betrifft Finanzen oder Personalwesen, aber eben auch die ganzen medizinischen Fachdisziplinen, zu überlegen, ob man da bei einem Einsatz auch mal mitmacht oder die Personalunterlagen auch mal einbringt auf die Homepage. Zum Beispiel des DRK gibt es dann die Registriermöglichkeit. Und wenn das passt, dann wird man auch zu diesen Schulungen eingeladen.
Das nehme ich als Schlusswort, Herr Dr. Schad, und ich danke Ihnen ganz herzlich. Wir sind am Ende des Interviews angelangt. Ich habe gesprochen mit Dr. Johannes Schad, ärztlichem Leiter der Stiftung des Deutschen Instituts für Katastrophenmedizin in Tübingen, und er ist hier in der Region tätig als Notarzt und Dozent. Ich danke Ihnen für die Ausführungen.
Sehr gern, Frau Schad.
Wenn Sie die Sendung nachhören möchten, bitte informieren Sie sich unter www.radiofips.de und der Homepage der Sendung Durchblick, wann diese wiederholt wird. Bitte entschuldigen Sie die stellenweise nicht so gute Tonqualität. Am Mikrofon war Karin Schaffer. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und ich wünsche Ihnen noch eine gute Zeit.